Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Beim letzten Mal haben wir Kapitel 22 des Lukas-Evangeliums erreicht. Ein ziemlich langes Kapitel, das über Ereignisse berichtet, die sich fast alle am Tag vor der Kreuzigung Jesu ereignet haben. In der christlichen Tradition wird dieser Tag, oder genauer gesagt der jährlich wiederkehrende Festtag, als Gründonnerstag bezeichnet. Drei Ereignisse, die in der letzten Sendung ein Thema waren, möchte ich hier kurz in Erinnerung rufen, weil sie im weiteren Verlauf eine wichtige Rolle spielen. Am Anfang von Kapitel 22 wird berichtet, wie Judas Iskariot, einer der 12 Jünger Jesu, mit den hohen Priestern und Schriftgelehrten ein Abkommen trifft. Sobald sich eine günstige Gelegenheit bietet, um Jesus gefangen zu nehmen, wird er sich bei ihnen melden. Die hohen Priester und Schriftgelehrten möchten Jesus am liebsten umbringen, aber ohne sich dabei, wie man so schön sagt, die Hände schmutzig zu machen. Vor allem aber hatten sie Angst davor, das Volk gegen sich aufzubringen, wenn bekannt werden sollte, dass sie Jesus nach dem Leben trachten. Des Weiteren enthält Kapitel 22 des Lukas-Evangeliums einen Bericht über das letzte Passamahl, das Jesus gemeinsam mit seinen Jüngern einnimmt. Es erinnert daran, wie die Israeliten vor langer Zeit aus dem Sklavendienst der Ägypter befreit wurden. Das Passalamm, mit dessen Blut die Türrahmen eines jeden israelitischen Hauses bestrichen wurden, spielte dabei eine entscheidende Rolle. Denn das Blut des Lammes diente als Kennzeichen, um die Bewohner des Hauses vor einer Strafaktion Gottes zu bewahren. Jesus gibt dem Passamahl, bei dem auch Brot und Wein gereicht werden, eine neue, eine zusätzliche Bedeutung. Das Brot vergleicht er mit seinem Leib, den er am Kreuz für die Sünden der Menschen dahingibt, und den Wein mit seinem Blut, das dabei vergossen wird. Das heißt, aus dem jüdischen Passafest leitet Jesus das christliche Abendmahl her. Später wird Jesus sogar als Passalamm bezeichnet, das geopfert wurde. Und noch ein drittes Ereignis aus Lukas 22 möchte ich in Erinnerung rufen, weil es gleich noch eine Rolle spielen wird. Jesus bereitet Petrus darauf vor, dass er ihn schon bald in einer kniffligen Situation verleugnen wird, was sich Petrus allerdings überhaupt nicht vorstellen kann. Soweit ein kurzer Rückblick auf die letzte Sendung. Jetzt folgt die Fortsetzung. Den Bibeltext dazu finden Sie im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, ab Vers 35. Jesus wusste, was in Jerusalem auf ihn zukommen würde. Doch bevor er von Galiläa aus in Richtung Süden aufbrach, hatte er zu seinen Jüngern gesagt, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Zweimal merkt das Lukas-Evangelium an, dass die Jünger nicht wirklich verstanden haben, was Jesus vorhatte. Im weiteren Verlauf der Reise dürften sie wohl doch einiges kapiert haben, aber selbst noch kurz vor den Toren Jerusalems, so berichtet Lukas, hatten sie ziemlich seltsame Vorstellungen von dem, was auf sie zukommen würde. Sie meinten, so heißt es in Kapitel 19, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Ich denke, diese Arglosigkeit der Jünger ist mit ein Grund dafür, warum Jesus sie jetzt in Kapitel 22 noch einmal mit dem konfrontiert, was auf ihn selbst und auf sie zukommen wird. Zunächst erinnert er sie an eine Art Spezialauftrag, mit dem er sie, vielleicht 6 bis 12 Monate zuvor, zu den Menschen in Israel ausgesandt hatte. Damals sollten sie, wie Matthäus es in seinem Evangelium ausdrückt, die verlorenen Schafe aus dem Hause Israel aufsuchen, um ihnen vom Reich Gottes zu predigen und Kranke zu heilen. Nun wird in unserem Bibeltext in Lukas 22 berichtet, ich lese ab Vers 35, und Jesus sprach zu ihnen, Als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr da je Mangel gehabt? Sie sprachen, niemals. Offenbar war die Zeit, als die Jünger ohne ihren Herrn unterwegs gewesen waren, eine gute Zeit gewesen. Eine Zeit, die einerseits ihr Selbstvertrauen, aber andererseits auch ihr Gottvertrauen stärkte. Obwohl sie, wie es in Lukas 9 heißt, weder Stab noch Tasche noch Brot noch Geld mitnehmen sollten, litten sie keine Not. Nun wird es nicht mehr lange dauern, bis Jesus die Jünger erneut aussenden wird, zu einer neuen Mission mit einer neuen Botschaft. Und sie werden eine neue, sehr große Zuhörerschaft haben, die nicht mehr auf Israel beschränkt ist, sondern zu der Menschen aus der ganzen Welt gehören werden. Interessant ist die Tatsache, dass auch die Vorbereitungen zu dieser Mission ein wenig anders aussehen wird. Vers 36. Da sprach er zu ihnen, aber nun, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch die Tasche. Und wer's nicht hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. In Zukunft sollen sich die Jünger also nicht darauf verlassen, dass man ihnen unterwegs kostenlos etwas zu essen geben und eine Übernachtungsmöglichkeit anbieten wird. Ja, sie sollen sogar darauf vorbereitet sein, sich im Notfall verteidigen zu können. Ob die Bewaffnung mit einem Schwert wörtlich zu verstehen ist, halte ich für fraglich. Auf jeden Fall deutet alles darauf hin, dass Jesus seine Jünger in eine feindlich gesinnte Welt hinausschicken wird, die für manche von ihnen auch böse Überraschungen bereithält. Für Missionare in der heutigen Zeit bedeutet das zunächst einmal, nicht nur auf Gottvertrauen und Wagemut zu setzen, sondern auch in eine gute Ausbildung zu investieren. Wer blauäugig in die Mission geht, gefährdet im Extremfall sein eigenes Leben und das seiner Familie und der Kollegen. Natürlich gibt es Missionare, die bereit waren, ihr Leben für ihren Herrn zu opfern und die durch ihren Dienst Großartiges bewirkt haben. Aber es gibt auch solche, die schlecht vorbereitet waren und deren Dienst keine bleibenden Spuren hinterlassen hat. Doch über die spricht man eben nicht gerne. In den folgenden Versen geht es nun um Jesus und seinen bevorstehenden Tod, der bereits vom Propheten Jesaja angekündigt wurde. Es wird ein gewaltsamer Tod sein, gegen den jedoch niemand mit Waffengewalt vorgehen soll. Denn schließlich nimmt Jesus den Tod auf sich, um den Menschen zu ersparen, dass sie für ihre Sünden bezahlen müssen. Das einzusehen scheint den Jüngern schwer zu fallen. Zumal Jesus ihnen doch gerade erst geraten hatte, sich im Notfall auch verteidigen zu können. Hören Sie dazu die Verse 37 und 38. Jesus wendet sich mit folgenden Worten an seine Jünger. Denn ich sage euch, es muss das an mir vollendet werden, was geschrieben steht. Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben ist, das wird vollendet. Sie sprachen aber, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Der folgende Abschnitt im Lukasevangelium Kapitel 22 berichtet davon, was Jesus im Garten Gethsemane erlebt. Gethsemane befindet sich am Fuße des Ölbergs in Jerusalem. Schon in biblischen Zeiten wurden hier Olivenbäume angebaut. Gethsemane ist für viele Christen ein Sehnsuchtsort, der romantisch verklärt wird. In einer stattlichen Anzahl von christlichen Liedern taucht er auf als ein Ort der Andacht, des Gebets, der inneren Sammlung, aber auch des Abschieds. Ich kann das gut nachvollziehen, warne aber davor, Gethsemane zu sehr zu einem Ort der eigenen Vorstellungen zu machen. Ich betrachte ihn eher als einen Ort, an dem Dinge geschehen sind, die ich mit meinem Verstand nicht begreifen kann, die teilweise wohl auch absichtlich den Augen und Ohren der Menschen verborgen geblieben sind. Die Bibel berichtet, dass sich Jesus am Abend vor seinem Tod in den Garten Gethsemane zurückzog und sich dabei auch ein Stück von seinen Jüngern entfernte. Gregor von Nazianz, er war im 4. Jahrhundert Bischof in Kappadokien, hat einmal gesagt, »Ich liebe Gott, weil ich ihn kenne. Ich bete ihn an, weil ich ihn nicht begreifen kann. Ganz in diesem Sinne will ich zur Kenntnis nehmen, was die Bibel über das äußere Geschehen im Garten Gethsemane berichtet. Aber was dort an geistlichen Dingen passiert ist, da sollte man mit diversen Erklärungsversuchen lieber vorsichtig sein. Aus unserem Bibeltext lese ich nun die Verse 39 und 40. Dort wird berichtet: Und Jesus ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Es gibt eine Formulierung in diesem Abschnitt, die ich für sehr aufschlussreich halte. Es geht um die Bemerkung, dass Jesus nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg ging und damit wohl auch zum Garten Gethsemane am Fuße des Ölbergs. Im Lukasevangelium wird der Name Gethsemane gar nicht genannt. Doch was dort geschieht, stimmt mit den Schilderungen im Matthäus- und Markus-Evangelium überein. Und dort ist die genauere Ortsangabe Gethsemane zu finden. An diesem Ort hat sich Jesus offenbar häufig aufgehalten, in dieser einen Woche vor seiner Kreuzigung. Deshalb heißt es in Vers 39, dass er nach seiner Gewohnheit dorthin ging. Andererseits wissen wir aber, dass er tagsüber im Tempel predigte und lehrte und dass er mit seinen Jüngern mehrmals in Bethanien übernachtet hat. Ich vermute deshalb, dass sich Jesus einige Nächte in Bethanien und einige Nächte in Gethsemane aufhielt. Was sich am Abend vor seinem Tod im Garten Gethsemane abspielte, lässt sich nur erahnen. Offenbar kämpfte er mit einem unsichtbaren Feind und trug den Sieg davon. Manche Leute sagen etwas pathetisch: Der Sieg von Golgatha wurde in Gethsemane gewonnen. Nun, ich glaube, genau so ist es. Bevor Jesus damit begann, in der Öffentlichkeit zu predigen und Kranke zu heilen, wurde er zunächst vom Teufel versucht. Im Lukasevangelium Kapitel 4 wird darüber berichtet. Und da heißt es in Vers 13 wörtlich: Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Vermutlich hat der Teufel es immer wieder einmal probiert, Jesus zu Fall zu bringen. Aber an dem letzten Abend vor der Kreuzigung Jesu hat er wirklich allen Grund dazu gehabt. Sein Ziel besteht darin, Jesus davon abzubringen, für die Sünden der Menschen zu sterben und ihnen damit den Weg zu Gott freizumachen. Vielleicht erinnern Sie sich: Während seines Dienstes hat Jesus seinen Jüngern mehrmals mitgeteilt, dass er viel leiden und von seinen Feinden umgebracht werden wird. Einmal reagierte Petrus mit den Worten: Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Daraufhin sagte Jesus zu ihm: Geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Die Theologie des Teufels, wenn ich es einmal so ausdrücken darf, hat einfach keinen Platz für das Kreuz Christi. Deshalb glaube ich, dass Jesus an seinem letzten Abend im Garten Gethsemane noch einmal den Versuchungen des Teufels massiv ausgesetzt ist. Nicht umsonst hat Jesus seine Jünger aufgefordert: Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Ich lese nun weiter ab Vers 41. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Einen Steinwurf weit entfernte sich Jesus von seinen Jüngern und ließ sich dann zum Beten auf die Knie nieder. Er betete, dass der Kelch von ihm genommen werden möge. Damit ist wohl sein Tod gemeint, der sich aber in einem ganz wichtigen Punkt vom Tod jedes anderen Menschen unterschied. Indem Jesus nämlich die Sünden aller Menschen auf sich nahm. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, so beschreibt Paulus später den Sachverhalt. Und das muss schrecklich für Jesus gewesen sein. Das war wohl der eigentliche Kelch, der ihm Angst machte. Einen Augenblick lang scheint er innerlich dagegen zu rebellieren. Doch Jesus ist auf diese Welt gekommen, um den Willen seines himmlischen Vaters zu tun. Und deshalb betet er: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ja, er ergibt sich in den Willen seines Vaters, obwohl, ganz persönlich gesprochen, es für ihn schrecklich gewesen sein muss, meine Sünde auf sich zu nehmen. In Lukas 22 geht es nun weiter mit den Versen 43 und 44. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Der Evangelist Lukas war, wie wir uns erinnern, von Beruf Arzt. Er berichtet hier von einer heftigen körperlichen Reaktion, die sich bei Jesus zeigt. Er rang mit dem Tode, so wird berichtet. Das lässt uns nur erahnen, was er im Garten Gethsemane durchgemacht hat. In einem alten Evangeliumslied aus Amerika heißt es, ins Deutsche übertragen, kein Mensch, der von Jesus erlöst wurde, kann je ermessen, was Jesus für ihn durchgemacht hat. Wie tief das Wasser war, das er durchschritt, wie dunkel die Nacht war, die er durchlitt. Doch was trieb ihn dazu, hinauszugehen in die Dunkelheit? Es war das eine von den 99 Schafen, das er nicht verloren geben wollte. Zurück zu unserem Bibeltext. Ich lese weiter ab Vers 45. Und Jesus stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit und sprach zu ihnen, »Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt.« Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar, und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich zu Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, »Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss?« Offenbar kannte Judas den Ort, an den sich Jesus abends manchmal zurückzog. Vermutlich, weil er selbst schon mit ihm und den anderen Jüngern dort gewesen war. Dieses Insiderwissen nutzte Judas aus, um die Feinde Jesu zu ihm zu führen. Und das Zeichen brüderlicher Verbundenheit, ein Kuss, diente als Kennzeichen dafür, wer von den Anwesenden gefangen genommen und abgeführt werden sollte. Eine schier unerträgliche Situation, auch für die anderen Jünger. Und so kam es zu dem Vorfall, der ab Vers 49 geschildert wird. Als aber die um ihn waren sahen, was geschehen würde, sprachen sie, »Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen?« Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, »Lasst ab, nicht weiter!« Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den Hohenpriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren, »Ihr seid wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen, und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis.« Die Jünger dachten offenbar, die Zeit sei gekommen, Jesus mit dem Schwert zu verteidigen. Schließlich war in Vers 36 davon die Rede gewesen, dass die Jünger künftig nicht ohne Geldbeutel, Tasche und Schwert losziehen sollten. Wobei das Schwert allerdings auch lediglich ein Symbol sein könnte, sich auf feindliche Angriffe einzustellen. Auf jeden Fall aber hatte Jesus gleich im darauffolgenden Vers klargestellt, dass er bald sterben werde und dass sich damit die Ankündigung des Propheten Jesaja erfüllen würde. Die Jünger hätten sich also denken können, dass der Griff zum Schwert bei der Gefangennahme Jesu nicht die angemessene Reaktion war. Vers 54. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus aber folgte von ferne. Ich möchte behaupten, grundsätzlich ist es gefährlich, Jesus von ferne zu folgen. Natürlich meine ich das im übertragenen Sinn. Ihm von ferne zu folgen bedeutet, sich seine Ideale auf die Fahnen zu schreiben, aber zu ihm selber auf Distanz zu gehen. Christliche Werte zu verteidigen, ohne selbst Christ zu sein. Zu einer Gemeinde oder Kirche, aber nicht zu Jesus zu gehören. Ihm nachfolgen zu wollen, aber nur, solange es nichts kostet. Das alles wird man Petrus nicht vorwerfen können, aber die Furcht vor der Obrigkeit hielt ihn vermutlich davon ab, nah dran an Jesus zu bleiben und ihm dadurch auch seine Unterstützung zu signalisieren. Jesus wird also verhaftet und in das Haus des Hohenpriesters Kaiphas geführt. Kaiphas ist ein Mann, der bereitwillig mit der römischen Besatzungsmacht kooperiert. In gewisser Weise ist er aber auch auf das Wohlwollen der Römer angewiesen. Denn wenn der jüdische Hohe Rat die Todesstrafe über jemanden verhängen will, müssen die Römer dafür ihre Genehmigung erteilen. Und um diese zu erhalten, braucht es eine wirklich gute Begründung. Genau deshalb wird Jesus erstmal zum Haus des Kaiphas gebracht. Denn der sogenannte Hohe Rat will darüber beraten, mit welcher Anschuldigung sie Jesus am nächsten Morgen zum römischen Statthalter Pilatus bringen könnten. Das Johannesevangelium berichtet übrigens auch noch von einem Verhör durch Hannas. Er ist der Vorgänger des Kaiphas und zugleich sein Schwiegervater. Manche Theologen meinen, dass Hannas möglicherweise sogar die treibende Kraft hinter den Kulissen ist. Petrus möchte von dem, was sich da zusammenbraut, möglichst etwas mitbekommen, ohne selbst in Gefahr zu geraten. Und so gesellt er sich zu den Knechten, Mägden und Soldaten im Hof. Vielleicht in der Hoffnung, dass er dort irgendwelche Neuigkeiten erfahren könnte. Ich lese weiter ab Vers 55. Da zündeten sie ein Feuer an, mitten im Hof, und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd am Feuer sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Während der Hohe Rat der Juden über das weitere Vorgehen berät, nimmt an dem Feuer im Hof, an dem sich die Leute wärmen, ein kleines Drama seinen Lauf. Die abschätzige Bemerkung einer Magd bringt Petrus dazu, seinen Herrn zu verleugnen. Vor den anderen Leuten, die mit ihm am Feuer sitzen, möchte er nicht zugeben, dass er zu dem Mann gehört, den man wie einen Verbrecher zum Haus des Kaiphas geführt hat. In die Situation des Petrus kann ich mich nur allzu gut hineinversetzen. Schon oft bin ich bei manchen Gelegenheiten auf Tauchstation gegangen, obwohl ein klares Bekenntnis die bessere Wahl gewesen wäre. Weiter ab Vers 58. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Nun befindet sich Petrus in der Situation, dass er von der einmal geäußerten Lüge nicht mehr abweichen kann. Dabei deutet sein galiläischer Dialekt darauf hin, dass er sich wohl kaum zufällig als Einheimischer hierher verirrt haben kann. Vers 60. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. An dieser Stelle könnte die Berichterstattung über die Verleugnung des Petrus zu Ende sein. Oder es könnte so, wie im Fall von Judas Iskariot, eine kurze Notiz folgen, dass sich Petrus erhängt. Aber genau das geschieht Gott sei Dank nicht. Weiter ab Vers 61. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, »Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.« Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Simon Petrus, davon bin ich überzeugt, hatte seinen Herrn wirklich lieb. Und als er ihm versprach, sich im Notfall auch mit seinem Leben für ihn einzusetzen, meinte er es bestimmt ehrlich. Aber Petrus unterschätzte einfach die Wahrscheinlichkeit, dass seine menschliche Natur ihm einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Der letzte Hahnenschrei und der Blick seines Herrn machen ihm bewusst, dass er jämmerlich versagt hat. Tränen der Reue fließen über seine Wangen, und seine Herzenshaltung in diesem Augenblick führt dazu, dass die Berichterstattung über die Verleugnung des Petrus eben nicht das Letzte ist, was wir im Neuen Testament über ihn erfahren. Bitte lassen Sie sich's gesagt sein. Jedes Kind Gottes kann zu Gott zurückkehren. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, so heißt es im ersten Johannesbrief. Der entscheidende Unterschied zwischen Judas, der seinen Herrn verraten, und Petrus, der seinen Herrn verleugnet hat, besteht nicht in der Schwere der Schuld, sondern Petrus war bereit, seine Schuld einzugestehen. Und deshalb kann er einen Neuanfang wagen. Am Tag nach seiner Gefangennahme wird Jesus vor den Hohen Rat gebracht, die oberste Behörde des Judentums. Priester, Schriftgelehrte und Älteste gehören ihm genauso an wie einige Laien und der Hohepriester als Vorsitzender. Weil die Römer die Befugnisse des Hohen Rates eingeschränkt hatten, wurde Jesus anschließend dem römischen Statthalter Pontius Pilatus vorgeführt. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzliche Einladung dazu.